At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leinwandliebe, diesmal wieder mit einer Spezialausgabe Deutsches Kino ist doch geil. Ich bin nicht alleine da, Pascal ist hier bei mir.
Hallo, hallo.
Letzte Folge, da hatten wir ja Girl You Know It's True und Simon Werhöfen hier zu Gast. Da habe ich Pascal erstmal singen lassen, ungeplant, da kann ich ihn heute schon mal beruhigen, das muss er heute nicht machen. Dafür haben wir jetzt endlich mal in dieser Reihe, und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich die überhaupt oder warum wir die überhaupt so ein bisschen gegründet haben und gesagt haben, wir wollen das deutsche Kino pushen, wo es geht, weil es ist viel besser als sein Ruf. Und ein Bereich, in dem das ganz besonders gilt, ist Genre- und Horrorkino, das immer mal wieder versucht wird und dann aber doch viel öfter als verdient an den Kinokassen scheitert. Und diesen Monat startet ein ganz besonderer Horrorfilm aus Deutschland in den Kinos, den wir jetzt ein bisschen euch näher bringen wollen und den wir ein bisschen pushen wollen. Das ist Home Sweet Home. Und das Besondere an dem Film ist, es ist ein One-Shot-Film und zwar ein echter One-Shot-Film. Also keine gefakten Schnitte, sondern wirklich über 90 Minuten lang kein einziger Schnitt. Die Kamera rennt die ganze Zeit hinter den Figuren her. Ja. Bist du ein Fan des Genres One-Shot oder ist das für dich eher so ein Gimmick?
Ja, also für mich gibt es wenige Filme, in denen es mir auch erzählerisch dann näher gebracht wird oder Sinn ergibt. Aber grundsätzlich finde ich es erstmal interessant, One-Shot-Filme zu sehen, auch einfach aus einer technischen Perspektive, weil es ist ja ein unfassbarer Aufwand, wie ihr gleich auch in dem Gespräch mit Thomas Sieben noch hört. Deswegen finde ich es erstmal interessant.
Es sind vor allen Dingen viel weniger, als man denkt. Also ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Podcast mal wieder bei Wikipedia nachgeguckt und die haben eine relativ vollständige Liste von echten One-Shot-Filmen. Also es gibt natürlich viele, die so tun, aber das sind vielleicht 20 oder so in der Filmgeschichte. Und jetzt so in den letzten Jahren, wo man das hatte mit Victoria und Birdman natürlich, aber der ist gefaked, gab es eine Zeit, dann One Cut for the Dead, es gab hier Beyond the Infinitude Minutes, man hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist irgendwie gerade so in.
Ja, ist aber so eine Modeerscheinung, ne?
Wenn man sich das dann in der Liste mal anguckt, ist es wirklich viel seltener, als man glaubt, denn es ist wahrscheinlich einfach wahnsinnig kompliziert und natürlich auch unsicher, man begibt sich damit auf Glatteis, es muss dann klappen, ne? Man hat eine bestimmte Anzahl von Durchgängen.
Ja, und irgendwann geht es auch ins Geld, wenn es nicht klappt, ne?
Ja, ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Ich glaube, wie viel Geld da ist, steht vorher fest. Und wenn es dann nicht geklappt hat nach x Anläufen, die vorher budgetiert waren, dann ist halt einfach Feierabend und man muss, vielleicht hat man Plan B. Erzählt uns Thomas, der Regisseur des Films, nachher auch noch, was sein Plan B gewesen wäre. Es hat dann zum Glück geklappt, aber sie hatten auch einen Plan B, was sie mit dem Material machen, falls es nicht klappt. Weil ich glaube, wenn du so und so viel Geld hast und dann hast du dann 3 Durchläufe oder was weiß ich. Victoria waren ja 3, jetzt bei Home Sweet Home, das können wir schon mal vorwegnehmen, waren es auch 3. Dann ist halt einfach Feierabend. Das ist spannend.
Ja, also genau, jetzt auch so ein Projekt wie Home Sweet Home, das ist ja, verlangt einem ja erstmal Respekt ab, das einfach anzugehen. Dann ist es noch ein deutscher Genrefilm, ein deutscher Horrorfilm, Echtzeit, ohne Schnitt, das ist schon beachtlich, ja.
Genau, wir können ja mal ganz kurz anreißen, also Nilam Farooq spielt Maria, die schon mal vorfährt in das neue Haus, das sie mit ihrem Ehemann Viktor, gespielt von David Cross, beziehen will. Das ist ein Haus, das ihr von ihren Schwiegereltern quasi geschenkt wurde auf dem Land. So ein bisschen abgelegen, kommt da schon an, da ist es schon fast dunkel. Und ihr Mann will noch irgendwie so, der hat das Manager und muss noch ein paar Meetings machen und kommt danach. Und sie ist halt hochschwanger, kann sich dann auch nur noch so ein bisschen sehr langsam bewegen und so. Und irgendwann kriegt sie halt dann auch schon so leichte Schmerzen und so. Das ist ja eh schon so ein mega unwohles Gefühl, wenn keiner da ist, der dir helfen kann und du das so hast. Und dann entwickelt sich aber auch noch eine Geistergeschichte. Leute entpuppen sich als viel böser, als man glauben könnte. Im Keller laut ein hunderte Jahre altes Geheimnis, das dann noch nach an die Oberfläche quillt. Und ja, es gibt, was man nicht so kennt aus One-Shot-Filmen, es gibt Jumpscares, es gibt Traumsequenzen, die ziemlich überraschend kommen, für, also dass wirklich gerade so die Realitätsebenen sich wechseln, ohne dass es einen Schnitt gibt. Das ist auch eine absolute Besonderheit dieses Films.
Ja, da haben wir auch noch mit Thomas drüber gesprochen. Mich hat das irgendwie, als er davon erzählt hat, so ein bisschen an den klassischen Bühnenbau erinnert. Wenn bei einer Szene auf der Bühne zur gleichen Zeit gerade erst noch das Set aufgebaut werden muss, während die Schauspieler gerade an anderer Stelle sind. Das ist sehr interessant, das mal in so einem Kinoprojekt zu sehen, ja.
Genau, und ja, also wenig überraschend, weil der Film halt dann doch so besonders ist. Wurde er auch eingeladen aus Frightfest nach London, also eins der Genre-Filmfestivals der Welt. Dort hat er seine Weltpremiere gefeiert. Jetzt kommt er im Januar ins Kino, also diese Woche.
Ja.
Und wie gesagt, also wir können euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr mal wieder Bock auf Horror habt, nehmt mal den. Ich bin der Meinung, dass das deutsche Genre-Kino und speziell das deutsche Horror-Kino viel besser ist als sein Ruf, weil ich weiß auch nicht genau, warum das so einen schlechten Ruf hat. Und ja, wir müssen das irgendwie pushen. Und dafür gibt es diese Sektion, deutsches Kino ist doch geil. Ja. Da stehen wir voll dahinter. Ich will da mehr von sehen, auch wieder im Kino. Auf Netflix haben wir ja so die letzten Jahre so als Deutschland, in Anführungszeichen, wieder so ein bisschen zurückgefunden, ne? Mit Dark, hat richtig Aufsehen gemacht. Und auch so einige Genrefilme, wie hier dieser Vampirfilm im Flugzeug.
Ja, ich habe gerade überlegt, wie er heißt. Aber ich genau
Blood, irgendwas.
Blood Red Sky?
Red Sky.
Ja, genau. Blood. Und dann hat er ja auch danach noch einen Genrefilm gemacht. Kein Horrorfilm, der Regisseur, aber dieses
Nazi-Geschlacht-Ding.
Genau, Gold und Blut oder irgendwie so. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber genau, Netflix war so ein bisschen die Heimat von deutschen Horrorfilmen.
Genau,
und der Regisseur von Home Sweet Home hat vorher auch für Netflix gearbeitet. Auch Genrefilme für Netflix gedreht. Kidnapping Stella und Prey. Genau, und jetzt geht's daran, dass man das deutsche Publikum wieder mit Horrorfilmen oder das deutsche Kinopublikum auch wieder an den Horrorfilm heranführt. Und das möchten wir natürlich unbedingt, weil das Genre-Kino aus Deutschland ist sehr gut und es sollte auch gesehen werden.
Genau. Genau, aber jetzt, also wir haben eigentlich alles, was es zu dem Film zu besprechen geht, haben wir in einem sehr langen und sehr schönen Interview mit Thomas Sieben, dem Regisseur, durchexerziert. Und deswegen brauchen wir jetzt gar nicht so lange über den Film zu reden.
Nee.
Denn es kommt jetzt noch alles. Wir wünschen euch wahnsinnig viel Spaß, tolle Hintergrundinformationen und natürlich fragt Pascal immer wie ganz frech, immer schon in der zweiten Frage, wie er das jedes Mal tut, direkt nach dem Budget.
Ja.
Simon Werfen letztes Mal hat ja die 15 Millionen für Girl You Know It's True einfach direkt rausgeblasen.
Mhm.
Thomas hat sich jetzt schon kurz gefragt, ob er die Frage beantworten darf oder nicht. Hat es dann aber doch gemacht.
Ja.
Und ich finde das gut, dass wir im deutschen Kino auch einfach mal wieder offener über sowas reden. Weil diese wirtschaftliche Seite und was da wirklich hintersteckt und was man aus wie viel macht, das besprechen wir im amerikanischen Kino ja auch jede Woche.
Ja, ständig.
Und ich finde, diese Seite ist durchaus wichtig auch fürs Kino. Und deswegen bin ich froh, dass man da einfach offen und vernünftig drüber reden kann. Jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch mit Thomas Sieben zu Home Sweet Home.
Hallo, und da sind wir wieder. Und jetzt sprechen wir noch einmal über Home Sweet Home und haben uns dafür hochkarätigen Gesprächspartnerstoff besorgt, nämlich den Regisseur des Films, und zwar Thomas Sieben ist da. Hallo.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Genau, Christoph ist auch noch da.
Genau, und deutsches Horrorkino. Dazu noch ohne Schnitt in einem Take. Aus wie vielen Produzenten und Verleihstudios wurdest du nach den ersten zwei Sätzen deines Pitches direkt herausgeschmissen? Oder war es doch nicht ganz so schlimm, wie man sich das von außen jetzt vorstellt?
Nee, das war sogar genau umgekehrt. Es war so, dass die Idee zwar eine alte Idee von mir ist. Die Idee war immer eine schwangere Frau, die sich ja nicht so gut bewegen kann. Eine hochschwangere Frau in einem Geisterhaus. Aber dass diese Idee nochmal rausgeholt wurde, die ist schon ein paar Jahre alt ist, liegt tatsächlich, dass die Konstantin-Film auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, möchtest du einen Low-Budget-Horrorfilm mit uns machen? Und ich dann wieder ein bisschen überlegt habe, was man machen könnte, welche Richtung man gehen könnte. Und so die Idee war auch immer was formell, was dem Film was Besonderes zu geben, dass es eben nicht so wahllos wirkt. Und dann sind wir auf dieses One-Shot-Thema gekommen, wo die Konstantin-Film auch sofort total mitgezogen ist, was mich natürlich, wie er auch sagt, was erstmal verwunderlich klingt, und ich war da aber ganz, ganz glücklich und positiv überrascht.
Was heißt Low Budget? Wie teuer war der Film?
Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber so 1,5, ich glaube 1,5, 1,8, irgendwie so da. Also das klingt jetzt vielleicht viel, aber aha, ich glaube, jede normale Kino-Rom-Com kostet unter 5, ist dann mittlerweile nach Inflation nichts mehr zu machen.
Das heißt, das Pascal traut sich mittlerweile immer, das als zweites zu fragen. Und als letztes hatten wir ja Simon Werhöfen hier, das waren 15 Millionen.
Genau, ne? Ich glaube, ja, genau, das sieht man mal. Ich meine, das ist natürlich auch ein Simons Film ist natürlich auch sehr so ausstattungsmäßig in der Zeit und Amerika und viele Reisen. Aber so dieses 1-2 würde ich jetzt so das Low Budget ansetzen. Alle meine Filme waren jetzt in dem Bereich darum.
Wie viele Durchgänge eines Kein-Schnitt-Films kann man sich denn damit leisten?
3. Genau 3. Also wir hatten 3 und die Legende erzählt ja und die Wahrheit auch, dass Sebastian Schipper mit seinem One-Shot-Film Victoria auch 3 Durchgänge hatte. Und das scheint so irgendwie das zu sein, wo Produzenten auch sagen, ja, das macht Sinn.
Wir hatten nämlich vor 2-3 Ausgaben genau dieses Podcast hatten wir. Wie heißt er?
Vor 2-3 Ausgaben?
Der Hauptdarsteller von Victoria.
Frederik Lau,
hier im Podcast. Mhm. Und der hat nämlich gefordert, dass endlich der zweite Durchgang herausgegeben wird von Sebastian Schipper, weil er der festen Überzeugung ist, dass der viel besser sei als der dritte, der jetzt der Film geworden ist. Also da wurde sich Jahre später noch drüber geschrieben. War bei euch dann sofort klar, welches der beste Durchgang war oder wurde das lange diskutiert?
Nee, also das ist, lustigerweise habe ich mit Sebastian Schipper vorher telefoniert. Wir kannten uns nicht, wir sind dann so connected worden, um so ein bisschen einen Austausch zu machen. Das war sehr interessant. Da hatte ich den Eindruck aus seiner Erzählung, dass er den zweiten Durchgang nicht veröffentlichen möchte. Und das war bei uns ehrlich gesagt genauso. Also der erste Durchgang war gut genug, so dass man so der ganz hohe Puls war weg, weil man merkte, okay, wenn alle Stricke reißen, können wir den ersten Durchgang benutzen. Der zweite Durchgang war absolutes Waterloo. Mikros sind ausgefallen. Die Nilam, also unsere Hauptdarstellerin, hat irgendwann ihr Spiel, also das Handy, was sie im Film benutzt, auf der Couch vergessen und hat dann immer sich von der Kamera weggedreht, wenn sie die zahlreichen Telefonate führen musste. Der Kameramann ist an der Tür hängen geblieben, so dass es einen unreparierbaren Ruckler gab. Und dann musste es der dritte Take sein, und das war auch der dritte Take. Man muss dazu sagen, aber wenn man sich jetzt fragt, wieso macht die Konstantin so ein Experiment mit? Wir haben natürlich im Vorhinein schon Punkte geplant, wo wir hätten schneiden können. So, es gab 2 Punkte in dem Film, also nach dem ersten Akt und nach dem zweiten Akt, wo es Momente gab, wo wir hätten, wenn alles schief gelaufen wäre, hätten wir den ersten Akt aus dem ersten Take, den zweiten Akt aus dem dritten und den dritten aus dem zweiten. Also das hätte man schon irgendwie so zusammenbauen können. Wir haben es aber nicht gemacht. Wir mussten es zum Glück nicht machen. Aber es gab schon sowas wie eine Versicherung. Dennoch ist das Erlebnis als Regisseur, dass man kann ja auch nicht eingreifen. Das ist ein bisschen wie die Mondlandung. Man kann sich das alles anschauen, aber man kann eigentlich nichts machen. Weil in der Sekunde, wo man eingreift, ist es eigentlich schon zu spät. Dann ist irgendwie schon die Kuh ins Eis gebrochen quasi.
Aber jetzt, also Film ist ja sozusagen ein magisches Medium, wo man quasi mit Schnitten oder überhaupt mit filmischen Techniken trickst, ne? Also man kann ja einfach mit Gegenschnitt, 2 Leute miteinander reden lassen, die sich nie in ihrem Leben gesehen haben. Und in unserem Kopf funktioniert das ganz einwandfrei. Warum, glaubst du, hat es eine andere Wirkung, wenn die schnittlosen Filme wirklich ohne Schnitt sind? Weil wenn jetzt, also klar, es gibt ja diese Szenen im Keller, wo dann einmal durchs Dunkle geschwenkt wird, da hätte man natürlich schneiden können.
Klar.
Und ich hätte es nicht gemerkt. Also ich wusste nach dem Film, ich habe dann bei der Presseagentur nachgefragt, ob es wirklich ohne Schnitt ist oder nicht, weil ich konnte das nicht beurteilen. Das heißt also für mich, als jemand, der es nicht weiß, macht es ja erstmal gar keinen Unterschied. Und trotzdem auch in meinem Kopf wirkt der Film ganz anders in dem Moment, wo ich erfahren habe, das ist wirklich ohne Schnitt. Aber woran liegt das? Weil eigentlich von dem, was auf der Leinwand ist, macht es ja gar keinen Unterschied.
Also ich glaube, es gibt ja einige Filme, die einen One-Shot simulieren. 1917 ist einer.
Birdman,
genau. Mhm. Da wusste man aber, die haben geschnitten. Ich glaube, bei 1917 haben sie, glaube ich, sogar Brennweitenwechsel drin. So, also das ist, die Kamera ändert sich einfach. Die Linse ändert sich und so. Naja, ich glaube, bei unserem Film, ich kann jetzt so von dem versprechen, was ich glaube, so, und ich bin sicher auch nicht fähig, diesen Film als Zuschauer zu sehen, weil ich habe ihn ja mir geschrieben und gemacht und so, aber ich glaube, die Intensität und dieser Albtraum, den wir der Hauptdarstellerin aussetzen, der Figur der Maria, der hat einfach so einen gewissen Zug. Und ich glaube, ihre Energie in dem Film ist dadurch, dass es wirklich in einem gedreht wurde und dass sie auch am Anfang weiß, das ist es jetzt und ich muss alles geben, glaube ich, eine andere Energie, als wenn man jetzt sagt, okay, wir drehen jetzt dreimal den ersten Teil an einem Abend, dann drehen wir dreimal den zweiten Teil an einem Abend und wir bauen uns das dann irgendwie so zusammen. Ich glaube, das gibt dir schon eine ganz besondere Power und nochmal eine andere Sogwirkung. Vielleicht ist es aber auch alles Projektion. Das weiß ich nicht.
Genau, das glaube ich vor allen Dingen. Es ist halt einfach eindrucksvoller, wenn man es weiß. Das ist halt irgendwie ist es so.
Ja, aber was mich jetzt noch interessieren würde, wir waren jetzt schon im Drehprozess drin, die Vorbereitung.
Ja.
Wie läuft sowas ab, wenn man sich wirklich vornimmt, wir drehen jetzt einen One-Shot-Film? Das ist ja eine große Choreografie, da muss alles sitzen. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, wie lange man da plant, wie das so abläuft?
Genau, also noch einen kleinen Schritt zuvor, das wird ja nicht besonders oft gemacht. Mhm. Und im Genre noch viel weniger. Es gibt einen Film, auf den ich gestoßen bin, The Silent House, ich glaube von 2009, 2010, Amerika. Die hat noch ganz andere Probleme, weil die Akkus noch anders waren. Da sah der Kameramann wohl aus wie so Chewbacca mit so Akkus umgeschnallt die ganze Zeit. Da ist die Technik zum Glück jetzt deutlich, hat es für uns deutlich einfacher gemacht. Aber man ist wirklich, also wir standen da mit Daniel Gottschalk, unserem DOP, und den ganz anderen Crew-Leuten, die hocherfahrene Leute sind. Manfred Banach hat den Ton gemacht, der hat John Wick 4 zuletzt gemacht. Und wir standen da wie Schüler in der Film-AG, wie machen wir das jetzt? Wir haben wahnsinnig viel darüber geredet, wie kommt die Kamera ins Auto? Da redet man bei meiner Film überhaupt nicht drüber. Wie kommt, wird der Ton überall übertragen? Wir bewegen uns ja doch relativ viel in dem Film, auch hoch, runter. Wie werden die Telefonate gemacht? Und das führt dann zu so einem Prozess, wo der so eine Mischung ist aus Proben und während des Probens wird aber auch das Buch noch umgeschrieben, weil man plötzlich merkt, das ist viel besser, wenn das so passiert oder das kommt jetzt zu schnell. Und wir haben 4 Wochen geprobt, 2 Wochen mit Stand-ins, das waren so Schauspielschülerinnen, und 2 Wochen mit den echten Schauspielern. Und in diesen ersten 2 Wochen ist der ganze Film erst entstanden und auch welche Möglichkeiten wir haben. Und das ist dann wirklich so ein sehr iterativer Prozess. Also man filmt, wir haben einfach mit dem iPhone angefangen, in einzelnen Sequenzen, das so auf dem MacBook schnell zusammengeschnitten, so um so ein Gefühl dafür zu haben, auch für Länge. Und währenddessen haben wir immer alles verändert. Wir haben das Buch verändert, wir haben den Text verändert, wir haben das Szenenbild verändert, wir haben Wege verändert, wir haben Figuren verändert. Also es war eigentlich wie so ein, sehr wie so ein Theaterstück, was man so probt, wo aber alles in Bewegung ist und wo man den Schnitt ja auch vorher schon macht. Also wir haben ja in der Vorbereitung schon geschnitten, wir haben in der Vorbereitung, ich habe dann Versionen gemacht, habe die dann sozusagen an die Produzenten geschickt und dann haben wir uns besprochen und haben gesagt, okay, der Satz muss raus, weil wenn wir ihn jetzt nicht rausnehmen, ist er im Film, wir können ihn da nicht rausnehmen, wir können ihn nicht rausschneiden, weil man das sieht, wenn der oder die den Satz sagt. Das heißt, es sind so 4, 5, 6 Prozesse, die in der Vorbereitung passieren, die eigentlich nicht in der Vorbereitung passieren. So, das ist schon, das war sehr intensiv, hat aber auch total Spaß gemacht, weil es ein bisschen jugendforschtmäßig war und dann eine ganz, für Leute, die sehr, sehr viele Filme schon gemacht haben, die ich da im Team hatte, Lars Gmeling, unser Regieassistent, der die großen Til Schweiger-Filme früher alle gemacht hat, hatte eine ganz wache Neugier nochmal auf dieses Medium, wie man das so von einem ganz anderen Winkel nochmal betrachten kann.
Würdest du sagen, das war der anstrengendste, nervenaufreibendste Dreh, den du hattest?
Absolut, absolut. Das, und zwar, weil man, also sonst gibt es ja diesen, es gibt ja dieses Godard-Zitat, der Film entsteht 3-mal, einmal beim Schreiben, einmal beim Drehen, einmal beim Schneiden. Bei uns ist halt nur 2-mal entstanden. Mhm. Und dieses Weglassen führt dazu, dass man noch 150% mehr vorbereitet sein muss und noch früher sich ganz kritisch mit allem beschäftigen muss, weil das, also am Tag, wo wir den 3. Take gedreht hatten, an dem Abend, dann, das war eigentlich das, ich wusste, wir kennen jetzt alle den Film schon. Also klar, man kann jetzt noch ein bisschen was machen und die Farben und Sounddesign und alles und die Musik, aber das ist der Film und das ist nichts, man hat nicht so diese Blackbox-Schnitt, wo alles passieren kann und ganz neue Filme entstehen im Schnitt, da kennen wir alle die Geschichten von Star Wars und so, von Film gerettet wird im Schnitt, wir können den Film im Schnitt nicht retten, so. Und das macht es sehr anstrengend. Hinzu kommt noch, dass ich ein Regisseur bin, der nicht so sehr vorbereitet, weil ich immer glaube, Dinge können auch im Moment am Set entstehen. Und hier musste ich komplett aus der Komfortzone raus und würde ich vorher sagen, ich glaube, das ist die richtige Idee und ich kann die nicht im Schnitt finden. So.
Als du dir dann den fertigen Film angeschaut hast, gab es dann auch noch Sachen, wo du dir dachtest, das hätte man vielleicht doch nochmal anders machen können?
Das gibt's ja immer.
Ja?
Ja, auch da. Also klar, ich glaube, eine der größten Erkenntnisse ist, dass der One-Shot Vorteile hat, weil er eine Intensität und so ein Strudel, so ein Sog hat. Nachteil ist aber, dass man natürlich auch bestimmte Details gar nicht darstellen kann, weil die Kamera von der Brennweite da gar nicht hinkommt. Oder weil wenn man jetzt so auf so ein Detail sich zubewegen würde, würde plötzlich so ein bisschen der Flow und die Subjektivität des Films würde sich verlieren. Mhm. Oder wir konnten einfach auch, wir haben das auch wirklich ausprobiert, man konnte auch kaum Totalen machen, weil das immer was ganz Gestelltes plötzlich kriegt. Und so sind wir eigentlich da so geendet in unserem Prozess, wie wir den Film aufgelöst haben, dass es gibt fast nur subjektiven und über ihre Schulter und Close-Ups. Also es gibt wenig so Szenen, die ein großes Bild aufmachen. Eigentlich, wer meine anderen Filme kennt, ich mag einfach so super große Totalen eigentlich, wo die Menschen so ganz klein sind, in der Natur verloren. Das hätte man da toll machen können. Aber es hat sich einfach falsch angefühlt.
Und wie reagieren Schauspieler, wenn man denen das pitcht? Sind die dann eher ein bisschen skeptisch und muss denen noch mal sie versichern, dass das schon klappen wird? Oder im Gegenteil, sagen sie, habe ich richtig Bock drauf, ist mal was anderes?
Also ich glaube, dass das Argument oder das Element des One-Shots auch die Schauspieler total zu dem Projekt gezogen hat, weil es was Außergewöhnliches ist. Und der Cast ist ja auch dementsprechend hochkarätig, da haben wir echt viel Glück gehabt. In dem Prozess selber aber gibt es natürlich Momente, wo stark gezweifelt wird. So, und gab es bei dem Film auch so, dass ich mit Schauspielern gesprochen habe, die sagten, oh Leute, ist das hier geil oder ist das das Beste oder würde man eigentlich das machen wollen? Oder, also es gab schon Momente, die hatte ich aber als Regisseur auch, dass man wirklich denkt, ich glaube, das ist die schlimmste Idee, die ich je hatte. So, und aber klar, da muss man einfach durchziehen. Aber davon abgesehen, ich glaube, das gibt bei jedem Film, dass man irgendwie am Set steht, irgendwas funktioniert nicht oder man kriegt Muster zugeschickt und denkt so, um Gottes Willen, wie sieht das aus? Ich muss umschulen. Also ich glaube, diese apokalyptischen Zweifel hat man ja immer in dem komischen Filmemacher-Welt, wo man ja nie wirklich weiß, ob was...
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Gut ist oder nicht? So.
Jetzt habt ihr es ja mit einer Sache zumindest ein bisschen leichter gemacht, dass ihr nur die eine Location habt, also das Haus und die Umgebung. Aber ihr habt auch zwei Sachen gemacht, die ich so aus One-Shot-Filmen nicht kannte und die ich glaube, also von außen für sehr schwer halte. Das ist zum einen, also wir verraten jetzt nicht genau, worum es geht, aber es gibt ja ein Geheimnis aus der Vergangenheit, das dann so langsam auch in die Bilder überschwappt. Und dann gibt's Sequenzen, die entweder Zeitsprünge oder Träume oder Geistererscheinungen sind, die dann irgendwie so komplett aus diesem, eine Frau geht durchs einsame Haus und ist trotzdem plötzlich 100 Jahre früher an so einem Lagerfeuer oder so. Und das zweite sind die Jumpscares, ne? Das ist eins der Elemente des Horrorkinos, die normalerweise darüber funktionieren, im richtigen Moment einfach schneiden, lauten Musik, vollkommen egal, was da gezeigt wird, kannst du auch ein lachendes Baby zeigen, erschreckst dich trotzdem. Das heißt, das funktioniert ja eigentlich so ganz technisch. Und bei euch müssen ja jetzt genau in der richtigen Millisekunde im Hintergrund muss jemand am Fenster erscheinen oder jemand im Hintergrund einmal durchs Bild huschen. Das sind so die beiden Elemente, wo ich sage, das sind so extra Herausforderungen, wo ich jetzt auch die Vorbilder nicht wüsste.
Ja, also wir haben ja den Film auf dem Fright Fest in London, dem größten UK Horror Festival, hatten wir eine Weltpremiere und da war das auch das Hauptfeedback zu dieser Traumsequenz, so, dass die Leute gesagt haben, das haben sie echt noch nie gesehen in einem One-Shot-Film oder in überhaupt, wie wir das denn sozusagen versucht haben umzusetzen. Also zu dieser Traumsequenz oder dieser Wechsel der Realität, der in dem Film stattfindet, für mich war das, also von meinem, den Film, den ich davor gemacht habe, Prey, Netflix Original Film, ich finde den Film toll selber. Ein großes Feedback, was aber kam, war, irgendwie kennt man das alles schon. So, ne? Also das ist ein bisschen Deliverance, ein bisschen so Slasher-Dramaturgie und am Ende so. Und danach habe ich gedacht, okay, fair enough, ich weiß schon, was ihr meint. Und jetzt wollte ich mal ein paar Elemente reinbringen, die es so noch nicht gibt, wo man wirklich sagen kann, okay, wir sind echt die Ersten, die das jetzt gemacht haben. Das ist so die Idee der Traumsequenz. Hinzu kommt natürlich, dass, ohne jetzt zu viel zu spoilern, man ja auch was erlebbar macht, was sonst nur erzählt werden würde in dem Film. Und die Emotionalität ist ja total wichtig, da auch Dinge zu fühlen und nicht nur zu verstehen. Mit den Jumpscares, da muss ich sagen, da ist einfach viel CGI auch dabei. Also wir haben den Geist dann einfach da reingesetzt. So, und weil das Element auch noch zu koordinieren, hätte, glaube ich, den Rahmen gesprengt irgendwie. Und da ist auch viel Sounddesign und Musik bei dem Film noch mal mehr als bei anderen Filmen und so. Aber Ja, klar, aber natürlich der normale Jumpscare funktioniert wahrscheinlich über so ein Hin- und Her-Geschneide. Was ist da, was ist nicht da? Und dann ist plötzlich doch was da und dann macht man die Tür zu und dann ist dahinter auch noch was und so. Klar, da musste man schon nochmal umdenken und so ein bisschen die normalen technischen Konventionen verlassen. Aber das Genre ist ja dankbar dafür, dass man weiß ungefähr, wo man hin muss und so. Ne? Und das war unser Weg, auch Jumpscares in einem Film zu haben.
Wie lange habt ihr nach der passenden Location gesucht?
Also es war die erste, die wir angeguckt haben. Wir haben dann natürlich gedacht, das kann's ja jetzt nicht sein. Haben dann noch weitergesucht, haben dann die erste genommen. Aber das ist tatsächlich öfter so, dass man die Leute, die Location suchen, sind ja alles Profis und da schlagen sie was vor und man denkt dann aber so, nein, ich will noch mehr sehen. Und dann sagt man so immer, okay, nee, das ist schon irgendwie geil. Also der Hauptvorteil dieser Location, unabhängig davon, dass die Unterkellerung sehr weitläufig ist, was für das Buch wichtig war, ist, dass es ein weitläufiges Wohnzimmer gibt und man nicht so eingeengt ist. Und weil sonst, was in so Thriller-artigen Momenten immer hilfreich ist, wenn es tote Winkel im Bild gibt, wo man nicht weiß, ob da vielleicht jemand hinter ist. Das erzeugt einfach eine andere Spannung, als wenn man jetzt Leute von der Wand filmt. Und das war das Hauptargument dafür. Und natürlich, dass wir es auch bekommen haben. Und das ist auch irgendwie geht es ja in dem Film so ein bisschen darum, die jungen, gut situierten Berliner ziehen aufs Land und gentrifizieren das Land irgendwie. Und das ist genau so ein Ding. Das erzählt das sehr schön. So.
Ich bin in meinem Leben in drei Wohnungen gewohnt, also in eigenen. Und ich habe in meinem Leben nur drei Wohnungen angeguckt und habe alle drei gemietet. Also man kann auch einfach nach dem ersten Mal sagen.
Ja, da bist du die Ausnahme, glaube ich.
Ja, vor allen Dingen in Berlin.
Ja, gerade in Berlin, ne? Ja. Hattest du irgendwelche Vorbilder? Gab es Filme, an denen du dich orientiert hast, die du dir vorher nochmal angeguckt hast? In die Richtung möchtest du gerne gehen?
Nicht spezifisch. Ich muss aber dazu sagen, dass ich, seitdem ich 12, 13 bin, alles gucke, was an Horror und in dem Bereich da ist. Und glaube, hab das genug eingeatmet in meinem Leben, dass ich da irgendwie jetzt auch versucht habe, auch was Eigenes irgendwie wie zu kreieren. Aber klar ist es irgendwie, also wenn es thematisch irgendwie ein Vorbild gibt, ist es natürlich Poltergeist, also auch der indigene Friedhofgedanke, jetzt wie gesagt, ohne zu viel zu spoilern, der so die Neusiedler einholt irgendwie. Das ist auf jeden Fall ein Film, der mich sehr geprägt hat mit 13 oder wann auch immer ich ihn viel zu früh gesehen habe. Und sonst natürlich, gerade in der zweiten Hälfte des Films, wird es ja so ein bisschen mehr Social Horror, was ja ein Riesenthema in den letzten Jahren geworden ist, durch Jordan Peeles Filme und Ari Aster und so. Und mir war da thematisch eher wichtiger, was ich auch schon in meinen letzten beiden Filmen erzählt habe, dass es irgendwie auch dann wieder um toxische Männlichkeit und so geht und wie der dritte Akt sich dann halt so zu Ende erzählt und so. Nee, aber es gab jetzt nicht so ein spezifisches Vorbild, weil es gibt ja auch in der Art irgendwie ganz viel, aber dann sind ja auch alle Spukhausfilme, haben ja dann auch ein eigenes Element und so.
Ich hatte da, also muss ja gar nicht stimmen, aber ich hatte beim Gucken total starke H.P. Lovecraft-Vibes. Also auch mit diesem, so die Siedler, die da dieses neue Gebiet machen.
Ja, und dieses, das ist total lustig, dass du das sagst. Das ist jetzt ein Deep Cut, aber auf dem Drehbuch, das ist manchmal so, bei Drehbüchern gibt es so dann die Titelseite, wo der Titel steht und der Produzent und Autor. Und dann gibt es manchmal so eine erste Seite, wo so ein Zitat, ein random Zitat von dem Autor drauf ist. Und bei dem Buch stand ein H.P. Lovecraft-Zitat drauf aus der Geschichte. Das Bild im Haus, the picture in the house, wo jemand steht, keiner weiß, was in diesen alten Häusern hier wirklich geschehen ist und so. Und das ist total ein H.P. Lovecraft-Zitat. Und der zweite Deep Cut ist, wenn Neelam in dem Keller ist, hat sie ein paar Bücher in der Hand. Auf dem ersten Buch, das kann man nicht sehen, weil sie es nicht richtig in die Kamera hält. Steht drauf, unaussprechliche Kulte. Das ist eins der H.P. Lovecraft-Bücher, die in seinen Geschichten manchmal auch immer wieder genannt werden und so. Also ich bin großer H.P. Lovecraft-Fan und das steht auch auf meiner Bucketlist für mein Leben, irgendwann mal einen H.P. Lovecraft-Film zu machen, aber da ist Del Toro mir, glaube ich, ein bisschen voraus.
Und ein anderes Element, was ja in vielen Horrorfilmen vorkommt, ist es Zufall, dass der Nachbar Bienenzüchter ist, oder?
Nee, das ist, das ist natürlich, also nicht das Zufall. Meinst du, dass es eine falsche Fährte aufmacht, dass man denken könnte, jetzt kommen die Killerbienen?
Ja, so? Oder Wickerman und, also das hat ja auch so ein bisschen diesen Kult.
Ja.
Ja, nee, ich fand, es müsste halt irgendwas sein. Man baut ja, wenn man so einen Horrorfilm baut, gibt's ja immer bei den Hauptfiguren, so sehr wir sie mögen müssen, gibt's ja immer das Element der Sünde. So, dass die Hauptfigur auch eine Sünde auf sich hat, so, ne? Naomi Watts in The Ring vernachlässigt ihre Tochter ein bisschen. So, auch wenn sie unsere Hauptfigur ist und so, ne? Und Gregory Peck in Das Omen lügt seine Frau an, dass er das Kind getauscht hat. Und hier brauchten wir irgendwie ein Element der Sünde, was ich gesucht habe beim Schreiben, dass Nilam und David mit dem, also bei den Hauptfiguren, die kaufen das Haus und dann müssen aber die Bienen von dem armen, leicht creepigen Nachbarn aber umziehen, dass irgendwas ist, was lebendig ist. Also nicht nur sagen, hier, deine Hollywood-Schaukel muss weg, sondern das Lebewesen davon betroffen sind, dass es ein bisschen tiefer geht. Man versteht es gleichzeitig, weil Bienen ja auch ein bisschen bedrohlich sind. Und es ist so ein bisschen so ein Genre-Trope, ne? Dass man sagt, so, oh, die Bienen kommen, aber dass irgendwas wirklich, dass sie was machen, wo man eigentlich sagt, ah, finde ich nicht cool. So.
Was macht dir am meisten Spaß, einen Horrorfilm zu drehen?
Am meisten Spaß, unabhängig jetzt davon, dass man sich in dieser tollen Welt bewegen kann, wo einfach viel mehr möglich ist und man automatisch immer in Geschichten kommt, wo es um Leben und Tod geht. Also man muss da nichts hindrücken. Macht mir Spaß, dass es sehr technisch ist und dass diese Inszenierung jetzt bei dem Film nochmal speziell, weil das dieser One-Shot war, aber auch da waren die Vorbereitungen. Das ist ein sehr technisches Filmemachen und zwar im besten Sinne, weil man hat, es gibt ganz klare Aufgaben und die Hauptaufgabe ist, der Film muss spannend sein. So. Und das ist ein sehr dankbares, weil also zum einen macht es einem Angst, weil man kann damit auch scheitern und Leute können sagen, vielleicht total langweilig, ich habe mich gar nicht erschreckt, okay. Ja, will man auch nicht hören, aber dieses, okay, wie können wir das jetzt noch anspitzen? Wo können wir noch eine Andeutung machen? Wo können wir im Sounddesign? Was müssen wir sehen? Was müssen wir auch nicht sehen? Also oft, gerade die Szene in dem Film, wo dieser Traum entsteht, da sehen wir ganz lange nur sie, wir sehen, dass sie was sieht, aber wir sehen nicht, was sie sieht. Und die Art, das so rum zu inszenieren und nicht die Kamera in die andere Richtung zu halten, das sind Sachen, die machen so unglaublich Spaß, das auszuprobieren und dann merken, nee, jetzt hat's noch mehr Spannung. Und das ist ein total befriedigendes Arbeiten. Das war bei meinem letzten Film auch schon so, dass man wirklich merkt, dass man immer von der Aufgabe der Spannung kommt. So wie in einer Komödie, man immer von der Aufgabe des Humors kommt, unabhängig von Thema oder Performance. Es muss einfach spannend sein, sonst ist alles andere egal. Es ist erst ein Horrorfilm, wenn die Zuschauer Angst haben, so, ne? Und nicht, wenn wir denken, es ist ein Horrorfilm.
Ich glaube, es ist für viele Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auch nochmal interessant, wenn du ein bisschen darüber erzählst, wo denn eigentlich die Unterschiede zwischen Streaming und Kino liegen, also für Streaming zu arbeiten und fürs Kino. Kannst du da mal so ein bisschen ausholen? Wir hören gespannt zu.
Ja, also ich kann nur meine Perspektive erzählen. Also nochmal zu die beiden Filme davor. Der erste war Kidnapping Stella und der zweite war Prey, waren Netflix Original Filme. Das ist jetzt ein Kinofilm. Also gibt's ja große Theorien so für den Algorithmus schreiben, für den Algorithmus drehen. Die ganze Diskussion zwischen Filme machen versus Content, wird viel drüber geredet. Christopher Nolan redet da viel drüber, auch andere Leute und also viel tollere Leute reden da viel drüber. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel so sagen kann. Also was sicher im Streaming so ist, dass wenn man einen Film für Streaming macht, ist sicher das Risiko geringer, damit irgendwie auf die Nase zu fallen. So, ne? Also weil wenn der einigermaßen vernünftig rausgebracht wird vom Streamingdienst, dann machst du damit deine Zuschauer. So, ne? Im Kino ist natürlich immer das Risiko höher. Man muss aber auch dabei sagen, dass die Filme, die ich jetzt gemacht habe, also auch die beiden Netflix-Filme, die sind vom Budget, wie eingangs gesagt, so niedrig. Auch in der Kinoauswertung ist das Risiko jetzt nicht so, dass da irgendjemand sein Haus verpfändet hat. So, das ist ziemlich ähnlich. Und am Ende des Tages sind es immer die Ansprechpartner. Ne? Also mit wem hat man bei dem Streaming-Service zu tun? Mit welcher Produktion macht man seinen Kinofilm? Mit welchem Verleih macht man seinen Kinofilm? Da sind Unterschiede. Aber ich glaube, aus meiner Perspektive ist es so, dass und das liegt an der Art der Filme, die ich mache, die Konzentration darauf, einen Film unterhaltsam zu machen, im Sinne von zugänglich und nicht dem Zuschauer nicht schwer zu machen. Das ist was mir eh total liegt. So. Also ich bin dankbar, wenn mir jemand sagt, hey, mach doch das am Anfang, dann ist es noch spannender. Ich nehme das dankend auf. Wenn man jetzt, glaube ich, in einem arthausigeren Bereich ist oder mehr ein Thema-Film machen möchte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht anstrengender ist, da mit jemandem zu reden, der immer sagt, nee, mach lauter, so ungefähr. Und man selber sagt so, nee. Und darum geht es ja wahrscheinlich, um die Balance zwischen Anspruch und gutem Kino oder guten Film und Filmen, die auch performen in dieser Streaming-Zahlenwelt. Aber das Genre, das sieht man ja auch an den weltweiten Zahlen und so, das Genre-Kino, dem ist das ja eh inhärent, dass es unterhalten will. So, ne? Das war ja Das ist ja selbst bei einem Jordan Peele oder einem Ari Aster sind das ja Filme, die man gut gucken kann, ne? Also auch wenn die jetzt intelligenter sind als Freitag der 13.10. So.
Angefangen hast du natürlich noch eine Nummer kleiner damals. Ich habe jetzt die Distanz, war der erste, ne?
Absolut, ja.
Genau. Er hat in Oldenburg den Hauptpreis gewonnen.
Genau.
Ich war danach auf der Party.
Ah, ich nicht, ich war in Italien im Urlaub.
Guck genau, mal. Und ich saß neben Ken Dukin, da ging dieser Pokal rum, der gewonnen wurde, da wurde viel Champagner draus.
Der steht nicht bei mir übrigens, ich weiß nicht, wo der ist.
Ich erinnere mich noch so gut an den Abend, weil ich habe einen meiner Kollegen so lange aufgezogen, bis er mir ein volles Glas Wasser ins Gesicht geschüttet hat. Das erinnere ich noch bis heute, genau, das war damals, als Distanz in Oldenburg gewonnen hat.
Ja.
Genau, aber dann so die ersten 2, 3 Filme von dir waren dann halt so dieses Niveau, also so Arthouse.
Voll, voll.
Mit so ein bisschen Genre-Anlehnung, aber wie kam dann der Schritt zu Netflix? Also habt ihr einfach alles links und rechts wild gepitcht und das hat geklappt oder wie ist das zustande gekommen?
Ja, das ist ja ein bisschen merkwürdig, ne? Im Rückblick macht ja immer alles total Sinn. Währenddessen war ja alles, ist ja alles in Bewegung. Also mein zweiter Film Staudamm, den ich, wo ich immer noch fest überzeugt bin, ist eigentlich auch ein Geisterfilm. Das sehen andere Leute anders, aber danach habe ich dann irgendwie beschlossen, dass ich mal kommerziellere Dinge schreiben möchte aus dem einfachen Thema, wenn man so einen Arthouse-Film alle paar Jahre macht, kann man nicht wirklich eine Familie von groß ziehen. Das ist einfach unmöglich. Und wenn man jetzt nicht aus superreichem Elternhaus kommt, dann ist es dünn und dann einfach angefangen, versucht Komödien zu schreiben, das habe ich auch gemacht und habe mich so eine bisschen kommerziellere Welt begeben und finde das hat auch total Spaß gemacht und dann kam über einen befreundeten Produzenten irgendwie dieses Kidnapping Stella Projekt, was ja ein Remake ist von dem Disappearance of Alice Creed, dem britischen Film. Der wollte das remaken, damals so erst noch fürs Kino gedacht, bevor das dann bei Netflix gelandet ist und so. Und da habe ich dann gesagt, hey, Moment mal, das ist ja super, weil ich bin ja total der Genre-Fan und Thriller und Horror und finde das total toll und haben dann diesen Film gemacht. Und dann passierte das, was oft in Deutschland passiert. Der Film war fertig, genauso wie er jetzt auf Netflix zu sehen ist. Und dann hat der Verleih aber so ein bisschen Angst bekommen, weil Genre in Deutschland im Kino, ganz schwieriges Thema. Und wollte den Film sehr klein rausbringen. Und dann hat der Produzent damals gesagt, ja, wir schauen mal, ob wir noch mit dem anderen den Film auf einen anderen Weg dann gehen. Der Verleih meinte, ja gut, dann wenn ihr weiterziehen wollt. Und dann sind die zu Netflix gegangen, die damals gerade so angefangen haben, in Deutschland aktiv zu werden. Und dann sind wir da gekauft worden und waren dann ja auch der erste deutsche Original, auch wenn wir nicht für die geplant waren, aber der rauskam. Und ab da hatte das dann irgendwie alles so einen Stempel. Aber das ist ein Stempel, mit dem ich und auch mein 12-jähriges Ich total glücklich bin. So.
Haben wir noch Fragen?
Naja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja Home Sweet Home für die Aktion Deutsches Kino ist doch geil ausgewählt, wo wir einmal im Monat einen deutschen Film auf Filmstarts so groß behandeln wie sonst nur Marvel-Blockbuster. Also da wird dann eine Woche lang rundum berichtet erst im Start. Warum haben wir uns richtig entschieden?
Weil ich glaube, also unabhängig davon, dass viel Arbeit und Herzblut und Liebe zum Film generell, aber auch zum Genrefilm da drin ist, weil ich zum einen glaube, dass Nilam Farooq die beste schauspielerische Leistung in dem Film zeigt, die ich seit, weiß ich nicht wie lange, seit Frank Gehring in Absolute Giganten so ungefähr in Deutschland irgendwie gesehen habe. Und weil ich zum anderen glaube, dass es dem deutschen Film, unabhängig von meinem Film, dem deutschen Kino, wieder viel darüber geredet, wie können wir das deutsche Kino wieder nach oben bringen, worüber man dabei nie redet, sind über die Filme und über die Genres. Und ich glaube, nichts ist so toll, wie sie gemeinsam im Kino sich erschrecken, Angst haben, mitfiebern. Und das hat nur der Genrefilm, das hat der Horrorfilm. Darum sind die Filme alle so erfolgreich, dass einfach in Deutschland noch viel mehr erlebt werden muss. Und wenn ihr Lust habt, euch gemeinsam zu gruseln ein bisschen, ohne dass es zu blutig wird, dann ist das, glaube ich, ein ganz okayer Film dafür.
Ja, das ist irgendwie in Deutschland, es ist einfach total unverständlich, ne? Ich meine, wir waren mal die Horrornation der Welt.
Absolut. Bisschen
herber. Und dann haben wir es irgendwie vergeigt, ne? Weil ich meine jetzt so, wenn man dann mal nach Spanien guckt, nach Frankreich.
Absolut. Absolut.
Also da, wenn man aus Fantasy-Filmfest geht, wenn da mal ein deutscher Film sich hinter verirrt, ist das schon selten. Und an Spanien und Frankreich, Actionfilme,
ganz normal
Polizeifilme, alles voll, ja. Und bei uns gar nichts.
Die sind ganz normal finanziert auch in den Ländern. Das ist keine Trickfinanzierung oder irgendwie Investoren. Das ist ganz normal, die Sender finanzieren das.
Ja, es ist halt einfach so dieses dran gewöhnt. Ne? Und jetzt ist es halt so ein Teufelskreis geworden in Deutschland. Also die Produzenten haben sich dran gewöhnt, dass es nicht funktioniert.
Aber es stimmt ja gar nicht. Hallstätten hat ja funktioniert. Hallstätten ist wahnsinnig erfolgreich finanziell. muss ich an der Stelle mal sagen, also ich habe damit Film nichts zu tun, aber das ist einfach ein sehr erfolgreicher Film, der lief in Brasilien noch im Kino, der hat viele internationale Auswertungen gehabt, irgendwie, der hat richtig Geld verdient, der Film.
Genau, also das deutsche Horrorkino international, also ich meine, mein absoluter Lieblingshorrorfilm der letzten 10 Jahre, außer Hereditary, ist Der Nachtmahr, auch aus Deutschland, hat hier fast niemand gesehen. In allen möglichen amerikanischen Podcasts, die ich höre über Kino, da wurde der rauf und runter besprochen.
Ja.
Der hat da richtig Aufsehen erregt und bei uns halt nicht so. Ich glaube, wir müssen das Publikum echt wieder dran gewöhnen. Der Film in der Hinsicht, der mich in den letzten Jahren am meisten erschreckt hat, ich mochte den überhaupt nicht, aber davon abgesehen, war Abgeschnitten,
okay,
wo ich mir gedacht habe, so absolute Starbesetzung.
Ja.
Das Buch ist einer der Überbestseller, das Ding ist riesig produziert. Und er hatte am Schluss irgendwie 100.000, nicht mal 100.000 Zuschauer. Das war so eine Sache, wo ich gedacht habe, so ein Film in Frankreich rausgekommen, wer hätte denn eine Million gehabt? Locker.
Ja, das ist natürlich ein riesengroßes Thema, woran das liegt. Aber es ist nicht der fehlende Erfolg. Heilstätten war erfolgreich, dass da nicht ein Jahr später Teil 2 rausgekommen sind, ist, da kann man mich irgendwie, weil ich habe keine Ahnung, ich ahne, warum das so war und so, aber ich finde, da müsste doch irgendjemand mal nachgelegt haben. Wir haben jetzt nachgelegt irgendwie oder versuchen da nachzulegen, auch das zu machen, aber das ist halt irgendwie ein Kampf bergauf, so, weil man einfach gegen viele Sachen kämpft, auch in der Finanzierung vor allem und auch gegen das Publikum, wobei ich glaube, das Publikum guckt so viel heutzutage nach Corona und dachte 15 Streaming-Services. Ich glaube schon, dass da ein Markt da ist, aber man muss es halt machen und man muss es auch können. Also das sage ich als jemand, der da immer wieder sehr viel lernen muss bei diesen Produktionen dieser Filme. Die Filme müssen auch eine gewisse Qualität haben, weil die Leute sind die Qualität von den anderen gewohnt, die es schon seit ganz langer Zeit machen. So.
Okay, das ist ein schönes Schlusswort.
Das war ein schönes Schlusswort, genau. Dann würde ich mich an dieser Stelle bedanken, dass du da warst, Thomas.
Sehr gerne, vielen Dank euch.
Christoph?
Also Dank, guck Home Sweet Home. Also wir müssen alle wieder mehr deutsches Genre-Kino gucken. Also ich gucke sowieso jeden Film, der in dem Bereich in Deutschland rauskommt. Das ist Ehrensache. Aber der hier lohnt sich. Und bis zum nächsten Mal.
Danke.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.